Es geht ja um was Passives, um was Rezeptives, das Zuhören. Und von daher ist die spannendere Frage für mich eigentlich, was mache ich, um das nicht zu hören und es so rumzudrehen? Und da ist mir es eigentlich erst im Kontrast hier in Costa Rica deutlich geworden, was ich in meinem Alltag in Berlin alles gemacht habe, um das nicht zu hören. So, also wie ich die Symptome meines Körpers ignoriert habe, wie ich eben mich busy gehalten habe, wie ich mich abgelenkt habe und wie ich mich vor allem getrennt habe von mir, von den Menschen um mich herum und von der Natur, um nicht zu hören, was da eigentlich dieser größere Ruf ist, der in meinem Leben immer deutlicher geworden ist.
Herzlich willkommen zu Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Die Welt ist im Wandel und das rasant. Wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort darauf nennen wir bei Leadership Hoch 3 Kollektive Führung. Das heißt dynamische und kompetenzbasierte Führung, die in einer regenerativen Kultur eingebettet ist. Dazu forschen wir seit über 10 Jahren und tragen unser Wissen in die Welt, sowie durch diesen Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Und heute sprechen wir, also ich, mit Jonathan. Wir werden darüber sprechen, was eigentlich die Kosten, aber auch das Geschenk von seinem Weg folgen ist. Willkommen, Jonathan.
Hallo Leo, schön hier zu sein wieder mit dir.
Ich würde gerne mal so einsteigen. Du hast ja Leadership Hoch 3 vor einer ganzen Weile mitgegründet. Und es gibt ja immer sowas wie so den Gründungsmythos einer Organisation. Und was war so dein Treiber? Warum wolltest du eine Organisation in die Welt bringen?
Tatsächlich war das damals sicherlich noch nicht der Treiber oder überhaupt die Idee, dass es mal zu der Organisation werden würde, die es heute ist. Am Anfang war tatsächlich so die persönliche Neugierde und aufkeimende Freundschaft zwischen uns damaligen Gründungsmitgliedern, war auch noch eine leicht andere Konstellation als die es heute ist. Und tatsächlich eigentlich erstmal auch nur die Intention, gemeinsam eine Konferenz, unser Leadership Hoch 3 Festival, zu organisieren und uns gemeinsam mit anderen inspirierenden Menschen zu verbinden, die gemeinsam Neugier am Thema Leadership haben. Und wir hatten so eine gemeinsame Ahnung, dass es eine neue Art von Führung braucht, um einerseits die globalen Herausforderungen mehr auch mitzugestalten, aber vor allem eben, um auch für uns in einem erfüllenderen Arbeitskontext uns zu bewegen. Und aus dieser Idee heraus haben wir gesagt, so, hey, dann lass uns doch einen Prototyp basteln, wo wir das selber erleben und in der Art und Weise, wie wir dieses Festival organisieren, gleich mit einem neuen Führungsparadigma experimentieren.
Also da höre ich schon ganz viele Sachen. In der DNA von Leadership Hoch 3 steckt schon das Prinzip von agilem Arbeiten. Also never build on assumptions, direkt ein schneller Prototyp gebaut und mal schauen, ob es überhaupt Resonanz findet. Und offensichtlich hat es das, denn daraus sind ja ganz viele verschiedene Dienstleistungen, Produkte geworden, beziehungsweise auch eine Organisation oder ja, eine Bewegung, eine Community geworden, ne? Und mich würde mal interessieren, ich meine, man kann ja vieles im Leben machen, ne? Aber warum willst du mit Leadership experimentieren? Also was war so dein Why oder dein Warum?
Also für mich war es damals einfach total relevant als Frage, weil ich so unterschiedliche Welten zu dem Zeitpunkt schon erlebt hatte. Also ich hatte in Kanada für ein Jahr in einer Gemeinschaft mit Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen gelebt. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut und 2 Jahre geleitet aus der Universität heraus und habe dann wieder in einer Gemeinschaft, damals in einem Ökodorf in Deutschland gelebt. Und diese unterschiedlichen Welten, also dieser Kontrast zwischen intentionaler Gemeinschaft und eben der Wirtschaftswelt und damals als Startup eben auch viel in Kontakt so mit Venture Capital und diesem sehr profitorientierten und sehr auf sehr hohe Gewinne ausgerichteten Unternehmertum. Dieser Kontrast hat mich dazu bewogen, zu schauen, was ist denn das, was diese Welten miteinander verbindet und wie kann ich das Beste aus beiden Welten eigentlich miteinander kombinieren und idealerweise eben auch Brücken bauen. Und ich habe eben im Studium durch die BWL viel mitbekommen, wie eben Wirtschaft durch eine sehr traditionelle Brille gedacht wird und habe aber eben glücklicherweise auch durch Literatur wie Otto Scharmer oder andere Denker, die auch so aus dem integralen Kontext kommen, immer wieder auch gemerkt, wie wichtig eigentlich es ist, als Führungskraft in Unternehmen die Brille mal von diesen ganzen äußerlichen Faktoren zu wenden oder die Kamera zu drehen und auf sich selber zu schauen. So beschreibt Otto Scharmer das ja. Was ist eigentlich die Quelle guter Führung und dass wir da mit dem Bewusstsein der Führungskräfte selbst anfangen müssen. Und das war für mich eine total spannende Forschung, weil es so meine eigene persönliche innere Forschung über Spiritualität, Meditation, spirituelle Praxis, Psychologie, therapeutische Erfahrung, Coaching und so verbunden hat, eben mit dieser Frage, wie können wir das eigentlich in Organisationen leben und was macht denn gute Führung in Organisationen aus? Und immer wieder auf diesen Nenner von Bewusstsein zu kommen. Ne? Was ist eigentlich das Bewusstsein, aus dem heraus wir führen und wie sehr das eben dann auch diese innere Manifestation zu einer äußeren Manifestation wird, zu dem, was wir an Ergebnissen in der Welt sehen.
Und wie hat sich das dann in Business für dich niedergeschlagen?
Also in dem Unternehmen, das ich zu der Zeit geführt habe, war es für mich tatsächlich sehr herausfordernd, weil ich diesen Spagat habe immer größer werden spüren zwischen dem, was ich so an innerer Überzeugung habe und was ich so an Werten, insbesondere auch durch die Gemeinschaftserfahrung zu dem Zeitpunkt schon mitbekommen hatte und dem, was ich im Außen hin dann aber auch gelebt habe. Insbesondere für mich war so dieser Konflikt zwischen den Masken, die ich getragen habe und dem, was ich aber durchaus gespürt habe, was hinter diesen Masken ist, so herausfordernd oder auch in vielerlei Hinsicht die Unehrlichkeit, die damals auch in diesem Kontext ganz natürlich war und irgendwie auf eine Art verlangt war, dass wir vor Investoren mit voller Überzeugung gepitcht haben, dass wir in den nächsten 5 Jahren 10 Millionen Euro Umsatz machen werden und insgeheim aber natürlich wussten, dass das überhaupt nicht realistisch ist oder dass die Chance dafür sehr, sehr gering ist und wir sogar wussten, dass die Investoren wissen, dass das Quatsch ist und wir uns aber trotzdem diese Story gegenseitig immer wieder erzählen mussten, um überhaupt einen Grund zu haben, miteinander zu reden. Und das war so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, so Moment mal, ich habe Bock auf ein ganzheitlicheres Leben. Ich habe Bock auf ein Leben, was authentischer ist und wo ich mit Menschen auf eine andere Art kommunizieren kann. Und was dann noch für mich dazu kam, war, dass ich in unserem Team einfach auch sehr unterschiedliche Werte wahrgenommen habe oder sie tatsächlich auch bestanden haben, ne? Wo wir mal bei einem Teambuilding-Event zwischen mir und dem anderen Geschäftsführer, der so auch Ideengeber und Professor und langjähriger Venture Capitalist Investor war, und da bei so einer Werteanalyse mal festgestellt haben, dass meine Vision für das Unternehmen ist, einen bewusstes, ein conscious Business aufzubauen, was als Leuchtturmprojekt und Inspiration für andere gilt. Und seine Vision war, innerhalb von 5 Jahren eben einen großen, millionenschweren Exit zu machen. Mhm. Also wir also ganz unterschiedliche Vorstellungen und Visionen hatten. Zu dem Zeitpunkt das noch als kreative Inspiration genutzt haben und gesagt haben so, hey, wir haben so unterschiedliche Vorstellungen, lass uns gegenseitig damit inspirieren. Aber an irgendeinem Punkt diese Diskrepanz einfach immer größer und unvereinbarer wurde, sodass wir dann irgendwann auch getrennte Wege gegangen sind. Mhm.
Ja, super spannend. Ja, wir kommen ja schon so ein bisschen, also das Gespräch heute steht hier unter dem Stern die Kosten von seinem Ruf folgen. Das beinhaltet ja, das vielleicht schon mal so ein bisschen teasern, du bist ja deinem Ruf gefolgt, also auch damals schon, höre ich, hat das schon mal Kosten verursacht. Vielleicht wärst du jetzt Millionär, wer hätte das gedacht, ne? Wer weiß das schon. Und ja, vor kurzem gab es ja auch ein Event, wo deinem Ruf zu folgen große Kosten verursacht hat, wenn man das so in, also nicht in Geldwerten Kosten, sondern einfach in große Entscheidungen, die du getroffen hast. Und das wollen wir so ein bisschen auspacken in dieser Folge. Was heißt es eigentlich für dich, deinem Ruf zu folgen, aber auch für Organisationen, wie zum Beispiel Leadership Hoch 3, die wir ja sind, wenn ein Mitarbeitender oder ein Teil dieser Organisation seinem Ruf folgt. Denn, vielleicht kann man das an der Stelle verraten, du bist deinem Ruf gefolgt, wohin?
Also auf einer Ebene ganz physisch an einen anderen Ort. Ich bin dieses Jahr im September nach Costa Rica gezogen, habe meinen Lebensschwerpunkt hierhin verlagert in dieses wunderschöne Land in Mittelamerika. Und auf einer anderen Ebene, ja, hat das eben für mich auch als Konsequenz bedeutet, aus Leadership Buch 3 in dieser Rolle, in der ich als Geschäftsführer und Gesellschafter war, auszusteigen und wirklich auch dieses Baby, das inzwischen ja schon kein Baby mehr ist, sondern seit fast 10 Jahren existiert in wandelnder Form, aber das wirklich auch bewusst hinter mir zu lassen und bewusst eben auch zu sagen, für das, was mich hier ruft und für das, was hier Neues entstehen will, brauche ich einfach auch diese weiße Leinwand, auf der ich neu kreieren kann und mich ganz bewusst eben auch in einen neuen Kontext zu begeben, wo für mich weiterhin das Leadership-Thema zwar total spannend ist, aber dieser Kontext von Unternehmen begleiten, Beratung, Organisationsentwicklung sich ein Stück weit verlagert und mehr hingeht zu wirklich neue Ökosysteme aufbauen, regenerative Gemeinschaften aufbauen und dort natürlich diese ganzen Erfahrungen von Leadership mir sehr, sehr zugutekommen und ich damit ganz viel beitragen kann hier in diesem Kontext, aber eben es weniger darum geht, das bestehende System zu optimieren oder zu verändern oder Anstöße zu geben in eine regenerative Richtung, sondern wirklich von Grund auf eigentlich neue Systeme aufzubauen, neue Organisationen, Unternehmen, Gemeinschaften, Co-Living, Co-Working-Projekte zu initiieren und Netzwerke und Ökosysteme aufzubauen, die wirklich als Modelle und Prototypen dessen gelten können, was wir als gesellschaftlich wünschenswert und regenerativ erachten, mit der Idee eben an all den Stellen, wo wir unsere Macht, wo wir unsere Wirksamkeit abgegeben haben an Institutionen oder Autoritäten im Austausch gegen Bequemlichkeit, das wirklich zurückzufordern und zu sagen, so, hey, wir machen das wieder selber, wir nehmen das wieder ein Stück mehr zu uns und entwickeln Lösungen auf lokaler Ebene, die sich dann eben auf Systemebene skalieren lassen, in all den Bereichen, wo es eigentlich darum geht, neue Lösungen zu finden und unser Leben neu zu erfinden. Also sei es jetzt eben Wirtschaft, Unternehmertum, Ökonomie, aber eben auch Gesundheit, Ernährung, Beziehung, Partnerschaft, Wohnen, Versicherung, all diese Dinge, da wieder neue Ansätze zu schaffen und zu sagen, wie würden wir es eigentlich machen, wenn wir das selber machen? Das ist so das, was mich hier ganz stark gerufen hat und wo ich eben tatsächlich auch diesen Preis auf mich genommen habe, in dem Bewusstsein, dass wenn ich mich für das Neue entscheide, entscheide ich mich auch gegen was, was eben mir auch sehr am Herzen lag und weiterhin liegt mit Leadership Buch 3, da eben zu sagen, ich gehe einen anderen Weg und springe damit ins Unbekannte.
Also ganz viele Anknüpfungspunkte gerade. Ich schau mal, wo wir reinsteuern. Also das, was ich von dir höre, ist, also ich glaube, für Menschen, die zuhören, ist es ja auch spannend, so ein bisschen von der Perspektive zuzuhören. Gibt es da wie so etwas, was mich Größeres ruft? Und bin ich bereit, dem zu folgen? Mhm. Und wenn ja, was bedeutet das dann? Also ich meine, das Größere muss ja nicht Costa Rica und also, du bist ja ein sehr visionärer Mensch und hast große Visionen. Also das, was ich bei dir so höre, ist, ich lasse Startup hinter mir und gehe in Startup Society. Das ist so ein bisschen das Größere, die Überschrift von dem, was dich ruft, höre ich. Und ja, so dass Menschen, wenn sie zuhören, so ein bisschen dazuhören können, was ist denn meine Startup-Society und gibt es da etwas, was mich ruft und was sind so die Schritte dahin? Es ist ja nicht so, dass Leadership Hoch 3 eine Organisation war, wo du rausgegangen bist, weil es scheiße ist, sondern es gibt ja etwas, was dich Größeres gezogen hat. Und diese Schritte dahin würde ich gerne noch mal ein bisschen beleuchten.
Ja, und ich würde gar nicht mal sagen, dass es für mich so ein Wandel war von einem eher auf einen Startup fokussierten Purpose hin zu einem eher gesellschaftlich fokussierten Purpose, weil den gab es und gibt es bei Leadership Buch 3 ja auch ganz stark.
Ja.
So, da ist ja auch auf jeden Fall dieses Element mit drin, sondern es war auf eine Art eine sehr persönliche Entscheidung, die viel mit so persönlichen Präferenzen zu tun hat auf einer Ebene. Und während ich das ausspreche, merke ich, Auch das stimmt nicht ganz, weil es gar nicht so sehr persönliche Präferenzen sind, sondern ich ja auch sehr zu der Zeit, wo auch diese Entscheidung ganz stark gefallen ist, inspiriert war durch Margaret Wheatley, die wir damals bei uns beim Festival auch eingeladen hatten, ne? Die auch so ganz stark darauf plädiert hat zu sagen, es geht nicht mehr darum, was dein persönlicher Purpose ist, sondern es geht darum, wie du dich dem Leben zur Verfügung und in den Dienst stellen kannst. Und das ist was, was ich ganz, ganz stark hier gespürt habe. Am Anfang war es ja tatsächlich nur eine Auszeit, die ich mir genommen habe, von erst 2 Monaten, dann verlängert auf 3 Monate. Aber sehr, sehr bald ist für mich in dieser Zeit schon klar geworden, dass das für mich ein Ruf ist, den ich hier spüre, der mehr ist als nur mal eine Auszeit und ein vorübergehendes Sabbatical, sondern dass das, was mich hier ruft, längerfristiger, umfassender ist und wirklich ein grundlegender Lebenswandel eigentlich ist, der sich hier für mich auch offenbart, ne? Oder zu dem ich gerufen werde, wo ich wieder das Gefühl hatte, dass ich hier einen Ruf höre, was beizutragen, was eben für mich auch mehr mein Platz ist als das, was ich in Deutschland gelebt habe. Und da ist es genau, wie du sagst, ne? Nicht so, dass ich vor was weggelaufen bin, was in Deutschland nicht mehr auch erfüllend war. Das war tatsächlich auch weiterhin für mich eine sehr, sehr bedeutsame Arbeit, die wir bei Leadership Hoch 3 gemacht haben. Aber tatsächlich gab es was, was noch stärker war hier, wo ich noch mehr das Gefühl hatte, dass es mein Platz ist. Und dazu kam eben noch, dass ich schon auch gemerkt habe, dass es einige Sachen gab in Deutschland, die für mich eben auch nicht mehr sich ganz richtig angefühlt haben. Und das ist ein Prozess, der einfach auch schon länger dauert, wo ich seit mindestens einem Jahr schon spüre, dass ich mir wünsche, mehr in Gemeinschaft, mehr in der Natur zu leben und mit Natur tatsächlich das, was ich hier gefunden habe, mehr meine als das, was ich im Umland von Berlin gesehen habe und einfach dieses Leben wirklich in der Natur, das ist eben hier sehr unmittelbar in Verbundenheit mit der natürlichen Umgebung stattfindet, in einem Maße, wie ich das in Deutschland so noch nicht erlebt habe, mich das tatsächlich sehr angezogen und erfüllt hat. Und dazu kam dann noch eben durch die Zeit des Lockdowns, dass ganz viele Aspekte, die für mich Berlin sehr lange sehr lebenswert gemacht haben, plötzlich verloren waren oder eben nicht mehr zugänglich waren und das eben auch nochmal zusätzlich für mich, ja, wie eine Motivation war zumindest, ne, nach neuen Lösungen zu suchen, wie es auch anders sein kann.
Cool, du hast vorhin Margaret Wheatley erwähnt und was ich ganz spannend fand und so ein bisschen aufrüttelnd in dem Gespräch mit dir, ist ja so, ich weiß nicht mehr, was genau sie gesagt hat, aber so ungefähr in der Art, Purpose is Bullshit. Also dieses so Purpose im Sinne, diesem amerikanischen Verständnis von ich habe jetzt irgendwie die nächste Karotte mir vor die Nase gehängt oder ich habe jetzt endlich meinen Purpose gefunden, ich habe die 50. Purpose-Übung gemacht. und es geht darum, das umzudrehen, das, was du auch gerade gesagt hast, und zu fragen, was sagt, also wonach verlangt das Leben, dass ich da reingehe? Also wo werde ich gebraucht? Ja. Das ist ja im Grunde genommen eine andere Form von, also so würde ich eigentlich Purpose definieren. Aber das dreht das, finde ich, so ganz schön um, dass es gar nicht so was Persönliches ist, Purpose. Und ich würde jetzt einmal ganz pragmatisch und platt fragen, wie hörst du denn so einen Ruf? Also so ganz konkret, wo höre ich das? Wie mache ich das?
Also wie das Wort ja oder wie du es formulierst schon deutlich wird, es geht ja um was Passives, um was Rezeptives, das Zuhören. Und von daher ist die spannendere Frage für mich eigentlich, was mache ich, um das nicht zu hören? Mhm. Und es so rumzudrehen. Und da ist mir erst im Kontrast hier in Costa Rica deutlich geworden, was ich in meinem Alltag in Berlin alles gemacht habe, um das nicht zu hören. Mhm. So, also wie ich die Symptome meines Körpers ignoriert habe, wie ich eben mich busy gehalten habe, wie ich mich abgelenkt habe und wie ich mich vor allem getrennt habe von mir, von den Menschen um mich herum und von der Natur, um nicht zu hören, was da eigentlich dieser größere Ruf ist, der in meinem Leben immer deutlicher geworden ist. Mhm. Also tatsächlich war für mich der letzte Winter sehr, sehr herausfordernd und ich habe einfach eine ganz schwierige Zeit emotional durchlebt, wo ich viel mit Symptomen, die man als Burnout, Depression oder anderen Zivilisationskrankheiten beschreiben würde, zu kämpfen hatte. Und es mir aber trotzdem sehr schwer gefallen ist, da einfach auszubrechen und es für mich viel Zeit und Kraft gebraucht hat, um letztendlich an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich ich nehme jetzt den Mut und springe ins Unbekannte. Und was ich dann aber hier erlebt habe, war, dass innerhalb von 2 Wochen, in denen ich wirklich sehr unmittelbar in der Natur direkt am Strand ohne Wände in sehr, sehr einfachen Unterkünften gelebt habe, gemerkt habe, war, dass ich eben nicht nur in der Natur bin, sondern dass die Natur auch in mir ist und dass ich Teil dieser Natur bin. Und dadurch, was in mir still geworden ist und in mir ein Vertrauen entstanden ist, was ich in dieser Form so in der Stadt vorher nicht erlebt hatte. Und das war für mich sehr besonders, wirklich mich als Teil der Schöpfung zu sehen und dadurch auch auf eine Art eine Bescheidenheit zu entwickeln und so eine Demut, mich in diese größeren Dinge einzuordnen und eben auch dadurch den Platz einnehmen zu können, nicht mehr zu fragen, was will ich eigentlich, sondern was will eigentlich das Leben von mir. Und auf einer anderen Seite paradoxerweise aber eben auch so den Mut zu finden, zu sagen, ich erlaube mir auch groß zu träumen. Weil das war für mich dann auf der anderen Seite das, was, als ich diese Vision gehört habe, auch herausfordernd war. Ne? Wirklich zu spüren, dass da ein Ruf ist, eben nicht nur ein kleines Unternehmen aufzubauen und damit in meinem lokalen Kreis zu wirken, sondern wirklich Modelle zu entwickeln, die global skalierbar sind und die wirklich auch Wirksamkeit auf globaler Ebene haben und möglicherweise die Gesellschaft, in der wir heute leben, zu ersetzen. Und selbst wenn ich das jetzt ausspreche, gibt es noch einen kleinen Teil in mir, der so denkt, oh, das ist aber ganz schön größenwahnsinnig, was ich mir da vorgenommen habe. Und ich spüre aber mehr und mehr, dass das ja nicht ich bin, der diese Idee hat, sondern dass das ja eine Idee ist, die von einer größeren Einheit kommt und die bei mir landet und die hier ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, auch empfangen. Also das ist total faszinierend, wie viele Menschen, wenn ich diese Vision teile, sagen, das ist genau die Vision, an der ich auch arbeite. Und wo ich spüre, wir sind da total viele, die da ausgerichtet sind an einem größeren Bild von, wie Leben eigentlich sein kann und die ganz aktiv Schritte dazu tun, sodass wenn ich sage, ich bringe diese Welt in die Vision, diese Vision in die Welt, dann gar nicht von mir alleine spreche, sondern von einem viel größeren Wir, das sich hier mehr und mehr vernetzt und verbindet und es deswegen auch ein Stück weit leichter fällt, das einfach anzunehmen, zu sagen, so ja, ich habe hier ein kleines, bescheidenes Puzzlestück für eine sehr, sehr große, sehr herausfordernde, aber auch sehr lohnende Vision.
Ja, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich bei oder mit Leadership hoch 3 bin oder Leadership hoch 3 bin. ist genau das, also genau an der Stelle, aber jetzt halt, an der ich gewählt habe zu sein, ne, hier in Deutschland, in dem Rahmen. Aber genau dieses, also für mich ist es zum Beispiel, also ich meine, who are we kidding? Es ist einfach total klar, dass dieses System, also wenn wir es nicht verändern, dann verändert es sich selbst, weil es vor die Wand fährt. Das ist einfach, ich habe mal VWL studiert. Im ersten Semester kam die Exponentialfunktion dran und dann habe ich den Professor gefragt, also wie wir das denn noch lernen können, das ist doch Quatsch, weil wir haben ja nur eine Erde, also wie können wir denn jetzt exponentiell immer weiter wachsen? Da meinte er, das kommt dann in den höheren Semestern. Und das war für mich so absurd, dass ich halt abgebrochen habe und gesagt habe, dass, wollen wir uns da noch weiter verarschen? Und das, was du sagst, Angela Merkel hat mir dieses schöne Wort in den Mund genommen, es ist ja alternativlos. Ne? Also das ist ja alternativlos. Also wir landen da ja so oder so. Die Frage ist halt mit wie viel Bauchlandung. Und das, mein Bild darauf ist von dem, wo du da gerade folgst, ist so, es gibt ja etwas, in das aktuelle System reinkollabieren wird. Und die Frage ist, wie viel Nährboden ist dann schon vorhanden, in das es rein kollabieren kann?
Ich bin kein besonders christlicher und erst recht nicht bibelfester Mensch, aber das, was mir sofort kommt, ist dieser Satz, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und das war so das Erste, was aufgetaucht ist, ne? Dass das kollabierende System in die Hände Gottes fallen wird. Und für mich ist eben sinnbildlich die Natur hier ganz, ganz stark. Diese liebevolle, mütterliche Qualität der Hand Gottes, die durchaus auch ihre rauen und wilden Seiten hat, aber an vieler Stelle hier einfach so eine Fülle bereitstellt und so wohlwollend und liebevoll ist, wenn wir lernen, wieder mehr damit in Einklang zu leben. Und ganz viele Prinzipien, die ich hier in der Natur entdecke, sind letztendlich die Prinzipien, die zum Teil eben auch sogar bei der Gründung von Leadership Hoch 3 gewirkt haben oder bei dem, wo wir sagen, das macht gutes Leadership aus. Und vor allem aber ganz stark eben auch die Bausteine und die Prinzipien, auf denen wir hier neue regenerative Gemeinschaften und Ökosysteme aufbauen. So, und das ist, glaube ich, total spannend, ne? So, wenn wir uns als Pioniere, Führungskräfte oder vor allem aber eben spirituelle Aktivisten oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen, sehen, wir eigentlich zwei Möglichkeiten haben. Das eine ist wirklich, das Neue aufzubauen und wirklich diesen Nährboden zu schaffen, ne? Dass, wenn die bestehenden Institutionen in sich zusammenfallen, wir was haben, was wir anbieten können und Menschen sagen können, hey, hier gibt's was Neues, wo wir anders weiterleben können und wo wir eine Vision leben können, die eigentlich viel lebenswerter ist als das, was wir bisher gelebt haben, und das so attraktiv wie möglich zu machen und eben tatsächlich dabei auch die ganzen überlebenswichtigen Funktionen von Ökosystemen und Gesellschaften abdecken können. Und die andere Möglichkeit, eben zu wirken auf dieser Ebene, ist, den Zusammenfall des bestehenden Systems auf eine Art so lange zu entschleunigen oder abzumildern, dass eben Zeit besteht, dieses neue System aufzubauen und Menschen den Übergang zu ermöglichen, und das auf eine so sanfte und so wenig leidbringende Art und Weise wie möglich. Dass wir Brücken bauen zwischen einer alten Welt, die im Sterben begriffen liegt, und einer neuen Welt, die im Entstehen begriffen ist, und dass wir auf eine Art ein Rettungsboote bauen oder eine Arche bauen, die eben das, was erhaltenswert und was auch bewahrenswert ist, sichern können und eben mitnehmen können in eine neue Welt.
Mir kommt gerade irgendwie, ich weiß nicht warum, landet gerade bei mir das Wort agiles Arbeiten, wo wir von Gott sprechen. Und mir kam, also das sind ja so Kompetenzen, die einfach dann total hilfreich sind, schnell anhand von Feedback Neues aufzubauen, weil wir uns hier in unbekanntes Terrain bewegen. Und das finde ich irgendwie so spannend, dass sich da so diese klassischen, also das ist ja fast schon ein alter Hut jetzt mittlerweile in der Wirtschaftswelt, diese VUCA-Welt, diese schnelle, sich verändernde Welt, keine Ahnung, sogar Bosch baut sich um zu einem selbstorganisierten Unternehmen, weil wir jetzt schnell sein wollen und dann darauf reagieren können. Und das, was ich irgendwie darin so schön finde, in dieser ganz konkreten Arbeit von so Kompetenzen, und da würde ich jetzt auch gleich nochmal neugierig, was da die Kompetenz ist, die du da aufgebaut hast, um diesen Wandel gehen zu können, dass diese Kompetenzen, die wir auch in Unternehmen und mit Organisationen einüben, genau die Kompetenzen für Transformation sind. Also das ist wie so ein bisschen so ein, jetzt sagen wir es natürlich öffentlich, aber wie so heimlich Kompetenz für Transformation, für eine viel größere Transformation, die ja gerade im Gange ist, zu lernen. Wir sprechen ja zum Beispiel auch mit einer Organisation, die sich für die Transformation von Organisationen einsetzt, dass sie sich entkarbonisieren können. Was ja ein massiver, also das passiert ja in den nächsten 10 Jahren. Das ist ja eine Transformation, die passt in den Kopf nicht rein. Und da wäre ich jetzt mal, also was ist so, du hast jetzt gesagt, so ganz konkret, wie kann ich dem zuhören, ist, ich übersetze es mal in Platz schaffen für, in Anführungsstrichen, nichts tun, also Platz schaffen für zuhören können. Also eigentlich ist das der Skill oder die Kompetenz für dem zuzuhören, was mich eigentlich ruft, ist eigentlich weniger machen.
Auf einer Ebene ja, als tatsächlich diesen Raum für Raum zu schaffen und für mich in dem Fall auch einen Kontextwechsel zu schaffen, ist, glaube ich, total wesentlich. Und ich bin gerade selber sehr, sehr intensiv nochmal am Forschen, wie funktioniert eigentlich Manifestation? Und nochmal, ich merke einfach, wie sehr ich Inspiration aus der Natur ziehe. Und wenn ich zum Beispiel schaue, wie ein neues Lebewesen entsteht, wie ein Kind entsteht, dann ist das nicht 9 Monate richtig aktiv tun, ohne dass ich da jetzt irgendwie das in irgendeiner Form schmälern möchte, was da passiert, sondern es ist ja ganz viel tatsächlich sich diesem Wunder hingeben, dass es, ohne dass ich weiß, wie das passiert, plötzlich im Bauch der Mutter ein neues Leben heranwächst. Oder das Wunder, wenn ich die Straße langlaufe, dass ich gleichzeitig meine Beine bewegen kann und atme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das tue. Und trotzdem passiert es einfach. So, da gibt es eine Intelligenz, die größer ist als mein Verstand, der das nicht bewusst reflektieren kann. Und in diesem scheinbaren Nicht-Tun passiert dann ganz viel. Und dann braucht es so einen Moment von mehrere Stunden, wo dann es dran ist, wirklich ganz aktiv zu drücken und zu pressen. Und dann kommt da dieses Kind raus. Aber die meiste Zeit ist eigentlich dieses eher im Sein verwurzelte Tun, wo das Sein dominanter ist als das Tun. Und das ist für mich ganz stark eben auch repräsentiert in der asiatischen Philosophie von Yin und Yang, den weiblichen und männlichen Aspekten des Seins, wo es eben das aktive Tun und das rezeptive Tun eher gibt, das eher passive Sein. Und durch diese Dynamik kann, glaube ich, was entstehen, wo es eine Balance braucht, die in unserer westlichen Gesellschaft oftmals sehr stark auf dem eher männlich geprägten Führungsstil auch basiert, wo es viel um das Tun geht. Und ich hier aber ganz oft erlebe, dass in so scheinbar zufälligen, synchronistischen Begegnungen innerhalb von einer halben Stunde das passieren kann, was sonst vielleicht ein Jahr gedauert hätte. Und in anderen Phasen ich das Gefühl habe, ich habe eine Woche lang durchgearbeitet und fühle mich richtig ausgelaugt und habe mich total angestrengt und das Gefühl, gar nicht wirklich was erreicht zu haben. Mhm. Also da merke ich, lerne ich durch das Sein hier in Natur, in Gemeinschaft mit inspirierenden Menschen nochmal auf eine ganz andere Art, wie eigentlich Manifestation funktioniert. Und viel hat eben ja mit diesem langsamer werden zu tun, um da auch zuzuhören. Und das andere, das ist vielleicht ein bisschen aktiver, ist tatsächlich auch in mir den Raum zu schaffen, in dem das, was in der Stille dann auch hörbar wird, wirklich auch landen kann. Weil an vielen Stellen trifft es in mir natürlich erstmal auf alte Identitätsstrukturen, Muster und Überzeugungen, wie die Welt zu sein hat, wie ich zu sein habe. Und das verhindert an vielen Stellen wirklich auch dem zu folgen, was ich da höre. Ich höre zwar vielleicht eine neue Inspiration, eine neue Information, die zu einer Innovation in meinem Leben führen könnte, wenn ich das jetzt so ein bisschen an das Kompetenzprozessmodell anlehne, das wir bei Leadership Buch 3 entwickelt haben. Aber wenn ich dann eben nicht diese Schattenintegration mache, dann landet das an einem Platz, wo ich das gar nicht integrieren kann, sondern wo ich eine bestimmte Idee davon habe von, ich bin aber doch ein loyaler Freund und Gründungskollege und ich darf doch nicht einfach das Unternehmen verlassen. Und deswegen muss ich weiterhin diesen Weg gehen, auch wenn eigentlich der Ruf in mir ganz stark ist, in eine andere Richtung zu gehen.
Ja, schön. Dann landen wir jetzt gerade bei der Organisation. Also ich übersetze das jetzt nochmal für mich. Ich mag es ja gern so ganz pragmatisch in so konkrete Handlungsanweisungen, wie das ABC für seinen Ruf folgen. Mach weniger, werd rezeptiv. Aber ich habe so ein ganz, also für mich wären so, also auch aus meiner Erfahrung sprechend, aber das auch, was ich jetzt von dir gehört habe und von dir weiß, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ist es, du hast es Schattenintegration genannt, also im Grunde genommen eine Prozessbegleitung zu haben, wo wir darin begleitet sind, wenn, also es gibt ja gute Gründe, warum wir nicht alle so mega unserem Weg, unserem Ruf folgen. Ne? Also es gab ja, wenn ich da aus der Neurowissenschaft schaue, dann gibt es halt einfach so Teile in unserem Nervensystem, wo wir unbewusst zusammengezogen werden und dann unbewusst tatsächlich, keine Ahnung, zum Beispiel unsere Muskeln schlaff werden oder so, also dann keinen Bock darauf haben oder Angst kriegen oder so. Und an solchen Stellen sich einfach ganz konkrete Begleitung zu suchen. Ich glaube, das ist so, würde ich mal so sagen, eine der goldenen Zutaten, die ich bei dir erlebt habe und auch bei mir einfach als sehr hilfreich erlebe.
Ja. Ja, und tatsächlich für diejenigen, die das nicht über uns als Organisation wissen, eine der Sachen, die wir so als explizite Erwartung sogar aneinander festgehalten haben, ist, dass jeder von uns sich auch in regelmäßigen Abständen begleiten lässt in irgendeiner Form. Dass wir eben außerhalb unseres Teams auch Ressourcen zur Verfügung haben, um eben emotionale Prozesse auch adressieren zu können und das nicht in der Verantwortung des Teams liegt, dass wir da füreinander immer den Raum halten müssen, sondern dass wir eben auch außerhalb jemanden haben, um da auch ein Stück weit die Hygiene in unserem Team, in unseren Team-Meetings aufrechtzuerhalten, dass wir wissen, ich kann darauf vertrauen, dass du dich außerhalb unseres Teams auch um deine Prozesse kümmerst und wir unterstützen uns gegenseitig darin, eben diese Unterstützung auch in Anspruch nehmen zu können. Sei das jetzt, dass wir das als Unternehmen mitfinanzieren oder dass wir eben uns gegenseitig auch da entsprechende Begleiterinnen und Begleiter empfehlen oder was es immer auch das da braucht. Mhm.
Genau, und es ist sogar mittlerweile so, dass wir auch in Projekten, wir haben ja auch zwei Therapeutinnen direkt angedockt an uns. Das heißt, wir stellen auch diese Ressource von überhaupt Sessions nehmen zu können direkt zur Verfügung, also eingewoben in unsere Projekte, was glaube ich auch ja wie so ein bisschen besonders ist. Also wenn wir Menschen begleiten oder auch Organisationen begleiten, geht es ja auch um Transformation und auch um über den Schatten springen und im Ruf folgen meistens. Und dass dieser Aspekt, dieses Ingredient, dieses, sag mal auf Deutsch, diese Zutat, Dankeschön, dass die einfach von vornherein mitgedacht ist. Und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen, jetzt sind wir so ein bisschen bei deinem Weg gewesen und so dein dicker, fetter Ruf, dem du da gefolgt bist. Und du hast ja gerade schon angefangen, von einer Organisation zu sprechen. Das ist ja, du bist ja innerhalb des Organisationskontexts gewesen. Und jetzt finde ich das auch spannend für Menschen, die zuhören und aber auch für so Organisationen, die sich so Richtung New Work organisieren wollen. Wie kann das denn eigentlich zusammengehen mit in einer Organisation sein? Und es gibt ja so ein, also bei uns gibt es wie so ein, ich weiß nicht, ob es ein unausgesprochenes oder ein ausgesprochenes Interesse ist, dass wir uns ja auch gegenseitig darin unterstützen, unseren Weg zu gehen. Aber gleichzeitig wollen wir ja mega was als Leadership Hoch 3. Und wie ging das zusammen in deinem Fall?
Mir kam in der Vorbereitung für unser Gespräch das Beispiel von Klaus Kobiol und dem Schindlerhof, der so als Unternehmensziel gesetzt hat, oder zumindest vor einiger Zeit, als ich ihn damals getroffen habe, das Unternehmensziel gesetzt hatte, dass sich pro Jahr eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter selbstständig macht und aus diesem Grund das Unternehmen verlässt. Das fand ich einen sehr, sehr inspirierenden und auf eine Art sehr radikal innovativen Ansatz, Menschen wirklich in ihre eigene Power zu bringen und das als Unternehmensziel auf diese Form auch festzuhalten.
Nee, ich will das mal wirken lassen gerade, weil das ist, ich finde, das ist, weil das ist ja so richtig kontraintuitiv. Wenn du als Organisation sagst, unser Ziel ist es, eine Person pro Jahr geht. Also so verrückt muss man mal sein, würde ich mal sagen, ne? Als Unternehmer oder als Unternehmerin.
Ja, und auf einer anderen Ebene macht es auch wieder total Sinn, weil das natürlich ein Arbeitsumfeld schafft, das Menschen auch zu Höchstleistungen inspiriert und viel stärker aus einer Kultur des Vertrauens als aus der Kontrolle herauskommt. Und das ist tatsächlich das, was ich bei uns auch erlebt habe und was ich einfach auch unglaublich wertschätze, dass es so parallel diese beiden Ebenen gibt. Das eine ist so diese ganz klar professionelle Ebene von, wir wollen als Unternehmen auch erfolgreich sein und wir wollen eben auch da in einer Klarheit miteinander kommunizieren, die im Sinne des Unternehmens und der Organisation ist. Und auf der anderen Ebene eben auch so eine bedingungslose persönliche Unterstützung von, ich wünsche dir von Herzen, dass du glücklich bist und dass du dein volles Potenzial lebst. Und das habe ich in diesem Prozess der Loslösung aus der Organisation ganz stark erlebt, wo ich wirklich ein aufrichtiges Interesse bei allen Beteiligten mitbekommen habe von wirklich verstehen wollen, was ist das eigentlich, was mich da ruft, von wirklich nachvollziehen wollen und wirklich auch tiefer hinterfragen und dadurch auch unterstützen, in mir mehr Klarheit hervorzubringen, was ist eigentlich wirklich stimmig für mich. Und ich weiß noch, am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen, mich von dieser Idee auch zu lösen, Gesellschafter bei Leadership Hoch 3 zu bleiben oder vielleicht sogar in der Geschäftsführung zu bleiben. Und ich habe verschiedene Modelle durchgespielt und vorgeschlagen, die so halbgare Lösungen, so Zwischenlösungen oder eigentlich schon Kompromisse waren. Und durch die Hinterfragung aus dem Team echt nochmal viel stärker darauf gekommen bin, von was ist eigentlich wirklich meine Wahrheit? Wie kann ich mir da erlauben, noch ehrlicher, noch schamloser zu sein, mich noch mehr von meinen Konditionierungen, Vorstellungen und Schattenmustern auch zu befreien? Und dadurch noch mehr in eine Ehrlichkeit mit mir selber, aber eben auch mit der Organisation zu kommen, von was ist eigentlich wirklich mein Platz? So. Und diese Unterstützung auf einer persönlichen Ebene, auf einer Seite erfahren zu haben und auf der anderen Seite aber eben auch eine ganz klare Kommunikation von, hey, das brauchen wir als Organisation auch von dir, damit das gut funktionieren kann. Was bedeutet das finanziell? Was bedeutet das an Verantwortung, an Übergaben, die noch stattfinden müssen? Also beides so parallel zu haben, das hat sich für mich auf eine Art sehr, sehr reif und sehr, ja, erwachsen angefühlt.
Ja, genau, den Punkt will ich auch gerne noch mal ein bisschen beleuchten, weil das hört sich jetzt ja gerade so ein bisschen nice an und so ein bisschen easy peasy. Es ist jetzt hinter uns. Aber das ist ja ein super herausfordernder Punkt, wenn man zusammen befreundet ist, plus als Organisation den einen, zumindest einen Teil-Purpose hat, dass wir uns in unserem Wachstum unterstützen. Mhm. Plus aber wir als Organisation ja auch bestehen wollen, wirtschaften wollen. Und das, also diese verschiedenen Hüte aufziehen zu können, mhm, in einem Menschen, also ich weiß, dass du ja vor allem mit zwei Menschen aus unserem Team da den Aushandlungsweg im Detail hattest, das ist gar nicht so ohne. Mhm. Also weil in so einer klassischen Organisation gibt es ja meistens dann die HR und die vertritt die Organisation aus HR-Sicht. Mhm. Zum Beispiel in meinem ersten mein erstes Anstellungsgespräch, habe ich dann gesagt, Hauptsache, wir machen hier was Gutes für die Welt. Wie viel ich verdiene, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann hat die HR-Lerin mich angeguckt und meinte, Leo, ich weiß, das ist deine erste Anstellung. Ich empfehle dir, das nie wieder in einem Anstellungsgespräch zu sagen. Steh da besser für dich ein. Und jetzt ziehe ich wieder den Organisationshut an. Und also, sie hat mir das freundlicherweise noch so gesagt. Aber in was für einer Welt leben, also eigentlich ist doch genau das cool, das machen zu können. Mhm. Aber es ist halt so komplex und herausfordernd. Und ich fände mal spannend, also war das so easy peasy oder war das vielleicht auch so ein bisschen, dann kommt da die Person X und sagt dir, ja, aber Jona, wenn du gehst, dann bist du nicht mehr Gesellschaft. Das finde ich nicht gut dann. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wie es konkret war, aber war das alles easy peasy oder war das auch mal so ein bisschen so, oh, okay, wow.
Ich glaube, was es auf eine Art zu einem sehr erfüllenden Prozess gemacht hat, war, dass immer diese Basis da war von, ich wünsche dir als Mensch und als Freund das Beste. Mhm. Und das konnte ich die ganze Zeit fühlen in all dem, was war. Und tatsächlich gab es immer wieder auch so Momente, wo wir diese Hüte so gewechselt haben, wie du das beschreibst. Mhm. Dass es dann auch Momente gab, wo eine Person mit mir geteilt hat, so, ey, ich bin richtig, richtig wütend auf dich und es macht mich total traurig, dass du gehst. Mhm. Und das dann eben auch so anzunehmen, ne, und gemeinsam traurig zu sein und gemeinsam eben auch diese Wut zu fühlen und darin zu sein, ohne dass damit dann irgendwas gemacht werden muss. Ne. Das war dann eben auf einer persönlichen Ebene ein sehr emotionaler und auch herausfordernder Moment. Mhm. Und dann aber eben auf anderen Ebenen auch wieder gemeinsam in diesen, ich würde es fast schon so als Forschungsprozess beschreiben, ne? Oder im Englischen würde man sagen, Inquiry, so, was ist eigentlich die Wahrheit, die hier entstehen möchte? Gar nicht mal nur meine Wahrheit oder deine Wahrheit oder die Wahrheit der Organisation, sondern was ist so die gemeinsame, größere Wahrheit? Und das war für mich tatsächlich, auch wenn es in manchen Situationen, ne, genau in dem Beispiel, das du gerade beschreibst, herausfordernd war, wo ich eigentlich die Idee hatte, ich bleibe weiterhin Gesellschafter und komme vielleicht einmal im Monat für eine strategische Beratungsrolle mit rein, dass ich in so einer Art Beirat oder so der Organisation bin. Und aus der Perspektive der Organisation wurde mir aber kommuniziert, wenn du Gesellschafter bleiben möchtest, bedeutet das, dass du auch Teil des Kernteams bist. Also jeder, der bei uns Gesellschafter ist im Team, ist automatisch auch im Kernteam und das bedeutet, in allen wichtigen Entscheidungen auch mit eingebunden zu sein und in den regelmäßigen Team-Meetings zweimal die Woche auch mit präsent zu sein. Hm. Und das war was für mich, ne, wo ich mich dann wirklich entscheiden musste, wo ich sagen musste, habe ich da weiterhin Lust drauf, in dieser Form eingebunden zu sein, in den Team-Meetings dabei zu sein, aber eben darüber hinaus auch in operativen, administrativen Aufgaben, die im Team gleichmäßig verteilt werden, um damit auch Gesellschafter bleiben zu können, oder nehme ich diesen Preis in Kauf, eben nicht mehr Gesellschafter zu sein und damit aber eben auch frei zu sein von den Verpflichtungen, die das eben auch mit sich bringt. So. Und das war für mich erstmal herausfordernd, das so zu hören. Und es hat dann aber in mir gewirkt und gearbeitet. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, so, ah, wow, eigentlich tut die Organisation, und ich spreche jetzt mal als Organisation Wesen natürlich repräsentiert durch Menschen. Ne? Die Organisation tut mir damit einen Gefallen, mich noch mehr in meine Wahrheit reinzuschubsen, die ich mir vorher eigentlich nicht erlaubt habe. Ne? Tatsächlich diesen Ruf zu spüren, diese weiße Leinwand zu haben, wo ich eben nicht mehr eingebunden bin, wo ich nicht mehr Verantwortung und Verpflichtungen habe, sondern ganz frei davon bin und eben da auch eine Klarheit für mich zu haben. Das ist sowohl für die Organisation wichtig ist, als auch für mich da wirklich auch so einen klaren Schnitt zu machen und wirklich zu sagen, so ja, nee, ich gehe hier wirklich raus und bin nicht noch mit so einem halben Fuß drin und wir haben so eine halbgare Lösung, die letztendlich für niemanden gut ist. In diesem Prozess hatte ich wirklich das Gefühl, ja, wir sind alle daran interessiert und haben uns wirklich da auch reingehangen zu gucken, was ist eigentlich die Wahrheit in Anführungsstrichen, ne? Im Sinne von meine, deine und die Wahrheit der Organisation, was ist so diese gemeinsame Schnittmenge, die daraus emergiert.
Ja, kommen da zwei Sachen gerade. Also das Erste, was mir noch so in den Sinn kommt, ist, ich glaube, Brian Robertson hat das gesagt, also dieses Konzept von Separate Role from Soul gibt es ja in Holacracy oder Soziokratie, je nachdem, wie man nimmt. Aber dieses, dass ich ja zum einen ein Mensch bin, also eine Seele, und zum anderen aber eine Rolle auskleide. Und das ist ja gar nicht so einfach. In Holacracy hört sich das immer so easy an, wir machen jetzt eine neue Struktur und nennen das Rolle. Aber da steckt ja ganz viel Fähigkeit drin, ganz viel Kompetenz, sagen zu können, alter Jona, ich bin mega pissed. Aus Organisationssicht lässt uns mega im Stich. Also ich weiß nicht, was ich erfinde das, aber und boah, als dein Kollege bin ich einfach so traurig, weil, oh Mann, wir machen so geil Podcast zusammen. Ich meine, wir machen den jetzt eh noch zusammen, aber und dass das ja gar nicht so trivial ist, einfach nur ein Holacracy einzuführen, sondern dass das ja eine ganz tief kulturelle Frage ist und auch eine Frage von Fähigkeiten, Kompetenzen. Und das Zweite ist, dass ja auch in Holacracy ist das Ziel, das sagt Brian Robertson so ein bisschen, das Ego aus der Organisation zu nehmen und dass die Organisation ihr Wesen entfalten kann und dass man sich dem dann unterordnet und dem mehr dienen kann. Und das höre ich auch so ein bisschen daraus, ne, dass wir das Monum kulturell viel gelöst haben. Dass wenn Menschen die Organisation repräsentieren, dass es ja dann eine Fähigkeit braucht, für die Organisation sprechen zu können. Und da auch dann wird es ungemütlich. Also es ist ja erstmal ungemütlicher, weil du ja klar sein musst und ne, Kompromisse sind ja erstmal easy peasy schnell gemacht.
Und ich bin, gerade wenn ich das jetzt auch nochmal so reflektiere, ganz tief dankbar und beeindruckt, wie gut wir diesen Prozess auch navigiert haben, weil es an vielen Stellen eigentlich so Einladungen gegeben hätte, in das reinzusteigen, was in der Transaktionsanalyse das Drama-Dreieck genannt wird, wo es so eine Täter-Opfer-Retter-Dynamik geben könnte. Und das, was mir dadurch oder daraus nochmal gerade am präsentesten wird, ist, dass eine Kompetenz, die Sie in diesem Drama-Dreieck eben beschreiben, um aus diesem Drama-Dreieck auszusteigen oder da gar nicht erst reinzugehen, ist eben mit den Gefühlen, mit den intensiven Gefühlen der anderen Person sein zu können, die aushalten zu können. Und das habe ich bei uns in diesem Prozess immer wieder erlebt, sowohl bei den anderen, die mit mir die Gespräche geführt haben, als auch mit mir, ne, dass wir uns Raum gegeben haben, auch in intensive Gefühle reingehen zu dürfen, ohne uns gegenseitig dafür verantwortlich zu machen oder die Verantwortung dafür zu nehmen, sondern damit einfach sein konnten und uns damit eben auch einander zugemutet haben. Und an einigen Stellen weiß ich auch, dass ich mich da einfach auch ganz explizit habe, eben wie du das benannt hast, durch eine Prozessbegleitung habe unterstützen lassen. Ja. So, ne? Wo ich dann Raum hatte, diese intensiven Gefühle auch zu prozessieren und das mit anderen Leuten zu teilen.
Ja, das ist auch wieder ein schönes Beispiel, also weil wir schielen ja gerade so ein bisschen Richtung Ende des Gesprächs und da ist für mich noch so die Frage, wie können andere Organisationen wie so einen Schritt in so eine Richtung machen oder das adaptieren? Und das, was dahinter steht, ist ja auch, dass da unterstützen wir auch oft Teams, so Kompetenzen aufzubauen, zu verstehen, in welches Töpfchen packe ich denn meine Spannungen rein, also meine Herausforderungen. Und das beschreibst du, finde ich, ganz schön, dass es bestimmte Spannungen gibt, die gehören einfach in ein Töpfchen, das mein persönlicher therapeutischer Prozess ist. Und es kann sein, dass da eine Information für uns drin liegt als Organisation, ne? Und aber das Finale davon, das gehört dann in so ein außerhalb der Organisation Töpfchen. Und manche anderen gehören halt rein.
Ja.
Also, ja. Ja, was würdest du denn, wenn du jetzt, was würdest du denn jetzt einer Organisation raten, die so einen Schritt dahin machen will, wie dieses Hotel? Was würdest du denn so einer Organisation raten für so einen ersten Schritt?
Also als Vorabüberlegung kommt mir gerade noch der Gedanke, ne? Warum würde eine Organisation das überhaupt wollen? So, und um das nochmal ein bisschen zu entpacken, ne? Warum sowas für eine Organisation wie Leadership auch 3 vielleicht lohnenswert ist oder für den Schindlerhof, dieses Hotel, warum die sich sowas überhaupt als Ziel setzen, weil es hat ja nicht nur einen Preis, dass Mitarbeiter plötzlich das Unternehmen verlassen, sondern es hat ja auch einen Gewinn. Mhm. Und der liegt für Unternehmen ja ganz klar darin, dass du Menschen hast, die viel stärker mit der Organisation identifiziert sind, wenn sie spüren, dass die Organisation auch ein echtes Interesse hat, diese Menschen zu unterstützen. Mhm. Also auch wenn das bedeutet, dass an irgendeinem Punkt die Mitarbeitenden das Unternehmen verlassen, in der Zeit, wo die Mitarbeitenden in der Organisation sind, werden sie dafür sich auf eine Art und Weise einbringen, wie das über ein normales Angestelltenverhältnis hinausgehen würde oder was im Arbeitsvertrag eben so formal festgelegt ist. Mhm. So, und ich glaube, das ist einfach ein spannender Kulturwandel, wenn Unternehmen, um es eben nochmal deutlicher zu machen, ne, was bedeutet das sich und dass sich ein Unternehmen in diese Richtung hin entwickelt, dieser Kulturwandel ein wirklich aufrichtiges Interesse an der Potenzialentfaltung der Mitarbeitenden zu haben. So, ich glaube, das zahlt sich nicht nur langfristig für das Unternehmen, sondern eben auch gesellschaftlich ganz stark aus, wenn wir uns gegenseitig mehr in unsere Größe begleiten. Und wenn du so ganz konkret praktisch fragst, was könnte ein erster Schritt darin sein? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, eben Menschen auch diese Freiräume, diese Zwischenräume zu ermöglichen, die eben nicht nur gefüllt sind von aktivem Tun, sondern eben Mitarbeitenden auch die Freiräume zu geben, zum Beispiel, wie mir das ermöglicht wurde, mal für 2 Monate in ein Sabbatical zu gehen. Oder eben auch sehr individuell zu schauen, was brauchst du eigentlich für Rhythmen, um gut arbeiten zu können? Und das ist bei uns im Team ja auch sehr vielfältig, ne? Dass wir Menschen haben, die eben wie du jetzt auch Kinder haben und dadurch andere Arbeitsrhythmen haben. Dass wir Menschen haben, die vielleicht eher zyklisch arbeiten, ne? Die 3 Monate lang richtig durchpowern und 60 Stunden die Woche arbeiten, so wie wir das bei Will in einem der vorherigen Podcasts ja auch gehört haben, ne? Und dann aber andere Phasen haben, wo sie vielleicht nur 20 Stunden die Woche arbeiten wollen. So, und dafür Freiräume zu schaffen, ne? Und zu sagen, wir wollen dich wirklich darin unterstützen, für dich den besten Rhythmus zu finden, dass du dein Potenzial leben kannst, ist so ein ganz konkreter Hebel, wo ich sagen könnte, Da könnte man mal anfangen, vielleicht noch gar nicht das jetzt für alle allgemeingültig zu implementieren, sondern einfach nur einen Dialog zu haben, zu sagen, so, hey, was brauchst du eigentlich, um für dich zu forschen, wie dein guter Arbeitsrhythmus aussehen kann, dass du auch mehr dem Leben zuhören kannst, ne? Und mehr dem Leben lauschen kannst, was es eigentlich von dir will.
Ja, mir kommt gerade irgendwie so wie so eine intentionslose Beratungsstelle in der Organisation oder so, dass die Organisation dich auch darin unterstützt, zum Beispiel, also für, wenn ich alles träumen dürfte, dann hätte meine Organisation der Zukunft freie Voucher für Prozessbegleitung, immer wenn ich sie haben will und dir dann aber auch vertraulich ist, dass sie so super niederschwellig ist.
Und das halt tatsächlich, ne, so als Slogan unter dem Motto, dass du jemanden hast, der dir zuhört, damit du selber besser zuhören kannst.
Ja.
Weil das natürlich total hilft, wie das Otto Scharmer ja auch in dieser generativen, emergenten Gesprächsführung beschreibt, dass andere Leute, die so gut zuhören, dass andere plötzlich sich selber Dinge sagen hören, die sie vorher nicht über sich wussten. Ja. Dieses Momo-Prinzip, ne, das kann, glaube ich, ganz, ganz viel bewirken in Organisationen und tatsächlich, wie du sagst, eben intentionslos, dass es nicht die Karriereberatung ist, wie kannst du hier auf unseren vordefinierten Karrierepfaden in den nächsten 5 Jahren zum Geschäftsführer werden, sondern nee, wirklich, wie kann ich dich darin begleiten, mehr dem Leben zur Verfügung zu stehen.
Ja, wir werden ja auch mit einem Hotelier sprechen, der genau diese ungewöhnlichen unternehmerischen Wege eingeschlagen hat und sein Unternehmen ist dann durch die Decke gegangen. Finde ich irgendwie ganz spannend, da nochmal diesen Nummernteil auch zu sehen. Und ich weiß nicht mehr, hast du mir das erzählt oder irgendjemand hat mir erzählt, das war eine Organisation, die dann ein Sabbatical eingeführt hat. Vielleicht war es sogar McKinsey, ich weiß es nicht. Und dann sind aber irgendwie die Hälfte der Leute nicht mehr zurückgekommen und haben gekündigt. Das Resultat war nicht zu lernen, warum kommen die denn nicht zurück, sondern sie haben dieses Programm eingestampft. Ich glaube, es war eine Teilnehmende bei der Leadership Academy. Da
Ja.
musste ich irgendwie, ja, also.
Ja, und ich glaube, das macht so schön deutlich, ne, dass es nicht darum geht, einfach nur ein neues Tool als Silver Bullet einzuführen, ne, als die eine Lösung, die dann alle Probleme beseitigen wird, sondern es geht wirklich um den dahinterliegenden Kulturwandel und die Intention von, warum möchte ich dir denn das Sabbatical ermöglichen? Möchte ich dir das ermöglichen, dass du wirklich in dein Potenzial kommst? Oder möchte ich dir das ermöglichen, damit ich dich danach noch mehr auspressen kann und noch mehr von deiner Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist?
Genau, das war die Logik in der Organisation. Ja, ja, und ich finde deswegen, das sagst du auch, wieso den Kern des Missverständnisses von New Work, weil New Work ja ganz häufig missverstanden wird, als dann stellst du mal eine Tischtennisplatte in den Raum oder einen Kicker und du sagst jetzt du.
Mit der Grundidee, dass dadurch dann die Produktivität um 20% gesteigert wird
Genau. Und
und sich
das
die
ist ja New
Investition
Work
amortisiert.
nicht. Ne? Da kommt mir wieder Joanna Breidenbach in den Kopf. New Work needs inner work. Und das ist halt, es geht um Kulturwandel am Ende. Wunderbar. Was würdest du abschließend deinem 10-jährigen Selbst oder deinem und deinem 1-jährigen Selbst sagen oder raten? Unsere Classic-Frage.
Also ich fange mal mit letzterer Frage an, weil das ein bisschen einfacher ist. Irgendwie habe ich es in letzter Zeit nicht so einfach, in großen Zeitdimensionen zu denken. Und zwar genau aus dem Grund, ne? Weil wenn ich vor einem Jahr mir überlegt hätte oder mir selber erzählt hätte, wo ich in einem Jahr sein werde, ich hätte es nicht für möglich gehalten und hätte mich für total bescheuert gehalten. Und total spannend ist dann auch das Experiment, mir das vor Augen zu führen und mich zu fragen, wo werde ich wohl in einem Jahr stehen und zu realisieren, ich habe keine Ahnung, was in diesem Jahr noch passieren wird, weil sich die Dinge gerade so schnell entwickeln. Und das klingt irgendwie so abstrakt und es klingt so wenig handhabbar. Und allein die Information würde mir wahrscheinlich überhaupt nichts nutzen. Aber ich würde, glaube ich, meinem ein Jahr jüngeren Ich so wie so einen inneren Gefühlsabdruck und so eine Signatur von dem, was ich gerade erlebe, als emotionale Botschaft zukommen lassen mit den Worten, es ist alles gut und es ist alles genau richtig so, wie es passiert. Weil es vor ziemlich genau einem Jahr in mir eine ganz, ganz starke Sehnsucht nach diesem Vertrauen gegeben hat. Und ich da diese Worte einfach gebraucht hätte und auf eine Art vielleicht sogar empfangen habe, weil ich weitergegangen bin, den Weg, den ich gegangen bin. Und es irgendwas in mir gegeben hat, was mich hat weitergehen lassen und in mir Hoffnung gegeben hat. Aber ja, diese Überzeugung, dass alles genau richtig ist, so wie es passiert, mit all der Dunkelheit, die mich damals auch umgeben hat, dass auch alles das genau richtig ist, das würde ich meinem ein Jahr jüngeren selbst zukommen lassen. Und jetzt muss ich kurz rechnen, wo ich vor 10 Jahren war, 2011.
Also,
Ziemlich genau die Gründung von
genau.
Leadership Coach 3.
Tu's nicht.
Genau das Gegenteil kam gerade tatsächlich. Es war so, schnall deinen Gurt an und enjoy
Ja,
the
schön.
ride. Da liegt eine wilde Fahrt vor dir auf jeden Fall.
Jona, danke für die Tür aufmachen, für die Einblicke von Gott bis zu agilem Arbeiten hatten wir alles dabei. Und ich merke mir, das Format, dass wir einfach mal miteinander quatschen, das machen wir jetzt mal ab und zu öfter. Das
Ja,
macht
hat mir auch
Spaß.
viel Freude gemacht und war sehr im Flow für mich. Vielen Dank, Leo. Schön, deine Fragen so nah dran gespürt zu haben und wie du, ja, uns dadurch durch das Gespräch geführt hast.
Das war Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation, beziehungsweise heute Selbstfindung. Wir lieben diese Arbeit und glauben, sie ist wichtig für die Welt. Wenn ihr das auch cool findet, dann folgt uns doch auf Instagram, liked uns bei LinkedIn und/oder kommentiert, damit mehr Menschen davon erfahren. Wenn du Begleitung wünschst, schau gern auf www.kollektiveführung.de vorbei. Alles Weitere findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.